Ich habe meine Zeit hier in Deutschland wirklich genossen und ich freue mich wirklich auf nächste Saison auch. Also ich finde es wirklich toll hier, also auch in so einer Mannschaft zu spielen. Das wird natürlich was anderes in Dänemark.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord Podcast an diesem verschneiten Februarmorgen. Die Handball-EM ist zwar schon ein paar Tage alt, trotzdem wollen wir darüber nochmal sprechen mit unserem heutigen Gast. Auch natürlich über das, was in der Handball-Bundesliga aktuell passiert. Mein Name ist Sascha Bodo-Sievers und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ein Europameister heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Niklas Kirkelück.
Vielen Dank.
Niklas ist Teil der goldenen Generation und kann sich jetzt Weltmeister, Olympiasieger und Europameister nennen. Wie schwer der Weg dorthin war, wollen wir natürlich besprechen. Wir wollen aber auch darüber reden, welche Herausforderungen er als Däne in Deutschland zu meistern hatte, um hier Fuß zu fassen und wie das ihn als Mensch und als Sportler eigentlich auch geprägt hat. Und vor allen Dingen wollen wir auch wissen, warum er in nicht allzu ferner Zukunft das schöne Deutschland, das schöne Flensburg verlässt, um wieder in seine Heimat zu gehen. Und bevor wir aber richtig loslegen, müssen wir einmal einsortieren für alle, die heute zuhören, an welchem Tag wir uns hier treffen. Heute ist Donnerstag, der 12. Februar. Wir sind ein bisschen in Terminschwierigkeiten, so würde ich das mal sagen. Am Dienstag erscheint diese Folge. Dazwischen liegt also noch ein Spieltag am Sonntag gegen den HSV. Und am vergangenen Dienstag hat die Bundesliga wieder begonnen.
Leider ja.
Leider ja, weil es nicht so gut ausgegangen, Niklas. Das muss man sagen. 26 zu 33 ging die Auftaktpartie in Gummersbach verloren. Bevor wir darüber sprechen, zunächst mal die Frage, Niklas, wie gut hast du nach diesem Spiel geschlafen?
Ja, sehr schlecht natürlich. Also das war, ja, das war, ich hatte keine Wörter danach. Also das war einfach zu schlecht und ja, das merkt man ja auch selber nach so einem Spiel, dann ist es sehr schwierig zu schlafen und du denkst über alle Situationen und was könnte ich da besser machen, was könnte ich da besser machen. So ja, das ist ein paar lange Tage und dann haben wir uns heute so richtig getroffen und Video geschaut und dann kommt man ein bisschen weiter und dann haben wir ja auch ein Spiel Sonntag und dann muss weitergehen.
Das nächste Spiel kommt bestimmt, so ist das im Profisport. Und ich habe am Dienstag Johannes Goller tatsächlich mal gefragt, ob das vielleicht sogar anhand der vielen Probleme, die er am Dienstag hatte, besser wäre, da gar nicht mehr drüber zu sprechen, wie es gelaufen ist, sondern einfach abzuhaken. Und dann hat er gesagt, das können wir leider nicht machen. Ist das Spiel für dich jetzt abgehakt? Zwei Tage später sind wir jetzt, also am Donnerstag. Hast du das beiseite gelegt und den Fokus jetzt auf Sonntag schon gerichtet? Oder trägt man das ein bisschen länger mit
sich? Ah, es sitzt immer noch ein bisschen im Körper und auch im Kopf. Das kommt nicht so schnell raus, leider. Ich glaube, morgen, wenn wir so richtig auf Hamburg fokussieren, dann wird es besser. Aber ja, immer noch ein bisschen, liegt immer noch im Körper.
Wir haben kürzlich, als ihr von der Europameisterschaft wiedergekommen seid und wir uns in Flensburg getroffen haben nach dem Training, haben wir schon mal darüber gesprochen, über Einschlafprobleme. Du hast davon erzählt, dass ihr als Handballer da alle ein bisschen Schwierigkeiten mit habt nach Abendspielen, von denen es nicht nur in der Handball-Bundesliga und im internationalen Wettbewerb, sondern auch bei der Europameisterschaft eine ganze Reihe gab. Erzähl doch mal den Zuschauern, was ist da das grundsätzliche Problem? Warum kann man als Handballer schwer einschlafen, egal ob man gewonnen oder verloren hat? Du hast jetzt gerade mit der SG verloren, aber bei der Europameisterschaft habt ihr häufiger gewonnen als verloren. Das willst du ja auch festhalten.
Ja, weil einfach viel Adrenalin im Körper und du nackt denkst über alle Situationen im Spiel, auch wenn es gut gelaufen ist, was hat da passiert, wenn ich was falsch gemacht gehabt, denkt man. Und so ja, man hat viele Gedanken und viel Unruhe in meinem Körper. So, das ist einfach schwer und natürlich auch besonders hier beim Auswärtsspiel, beim SG, weil dann fahren wir ja Bus zu Hause, dann liegen wir 7 Stunden im Bus, dann ist es natürlich nicht einfach zu schlafen und gut zu liegen.
Im Bus ist das eine, aber bei der Europameisterschaft wart ihr jetzt ja in einem Hotel über mehrere Wochen. Was hast du da für Strategien entwickelt, um vielleicht dieser Einschlafproblematik entgegenzuwirken? Also gibt es irgendwas, was du ausprobiert hast, um besser zu schlafen, um einschlafen zu können?
Ja, jetzt, was funktioniert ein bisschen besser jetzt, finde ich, das ist einfach nicht zu, um Schlagen zu versuchen, zu früh, weil also dann liege ich einfach im Bett und dann habe ich so Stress, okay, jetzt muss ich schlafen. So. Ich warte einfach ein bisschen und dann wird es ein bisschen später und dann muss ich ein bisschen länger schlafen, Tag danach, das ist auch kein Problem. So. Es ist schon besser geworden, aber ja, ich glaube, so ist es einfach und gibt es keine so perfekte Lösung dafür. Damit muss man einfach leben.
Ich kenne das auch. Ich habe dir das auch zuletzt ja schon erzählt als Journalist. Wir begleiten euch ja sehr eng durch die Saison, sind bei den Abendspielen natürlich auch dabei, haben dann immer noch auch ein bisschen Fahrtstrecke nach Hause und ich komme auch nicht in den Schlaf. Weniger das Adrenalin spielt da eine Rolle, als vielmehr das, was in meinem Kopf irgendwie dann kreist. Was habe ich den richtigen Fokus gelegt? Was bedeutet dieses Spiel für euch in der Zukunft, für meine zukünftige Berichterstattung? Das ist eine große Schwierigkeit und ich habe da unterschiedliche Strategien schon ausprobiert. Meditationsmusik hilft nicht so richtig, Atemübungen helfen auch nicht so richtig. Ein Sportpsychologe hat mir mal erzählt, man soll das aufschreiben, was einem so für Gedanken durch den Kopf geistern und dann das Buch zuklappen tatsächlich. Mhm. Und auch das hat irgendwie nicht geholfen. Wenn ihr da draußen also vielleicht den einen oder anderen Einschlaftipp für mich und für Niklas habt, dann schreibt doch gerne eine Mail an ssi@shz.de oder eine Nachricht bei uns auf dem Instagram-Kanal Studio Hölle Nord. Dann werden wir das gerne mal ausprobieren und berichten, ob es besser geworden ist. Niklas, wir wollen ein bisschen auch zurückblicken auf deinen besonderen Karriereweg. Du bist 2019 nach Deutschland gekommen, zu den Rhein-Neckar-Löwen damals von GOG gewechselt. Was war eigentlich die größere Herausforderung, sich in der neuen Kultur, in der neuen Sprache, in einem neuen Land zurechtzufinden oder in einer neuen Liga? Wir sprechen immerhin über die stärkste Liga der Welt, in die du damals gewechselt bist.
Ja, also eigentlich alle die Dinge, dass du sagst, weil das war mein so richtiger Vereinswechsel. Ich hatte vorher 13 Jahre in GOG gespielt, so das war ganz neu für mich, also in eine neue Mannschaft einzufinden und neue Relationen zu machen, das war schon nicht einfach und dann auch natürlich ein neues Land und nicht nur über die Grenze, aber auch ganz, ganz unten in Deutschland. So da gab es natürlich viele, viele Herausforderungen und aber war alles sehr gut und gut gelaufen, aber ich habe mir ja ein bisschen Zeit gebraucht, um damit einzugewohnen und auch, dass ich ja in ein neues Land einmelden musste und auf Rathaus alle meine Papiere mithaben und das ein bisschen anders als in Dänemark und ja, dann, ja, da war viele Dinge und aber alles war gut gelaufen und ja, habe ich sehr genossen, meine Zeit hier in Deutschland bisher.
Weil du es gerade angesprochen hast, die Behördengänge, so nennt man das. Hast du das alles alleine erledigen müssen oder hat dir da irgendjemand vom Verein geholfen?
Da hat mir viel geholfen, ja. Sonst hatte ich es nicht geschafft, glaube ich.
Ja, okay. Du konntest schon ein bisschen Deutsch, ne? Du hast mir mal erzählt, dass du Deutschunterricht in der Schule hattest. Das ist aber natürlich genau. Was anderes, als das, wenn man das jeden Tag anwenden muss. Du bist nur eher auch ein zurückhaltender Typ. Ich glaube, ich trete dir da nicht zu nahe, wenn ich das so beschreibe. Wie viel Überwindung hat dich das da gekostet, damals in einer anderen Sprache auf Leute zuzugehen, um ja irgendwie auch den Platz in dieser Gruppe irgendwie zu finden?
Ja, war natürlich einfach am Anfang auch, wenn, wie du sagst, ein neues Sprache, ich könnte ein bisschen Deutsch, aber das ganz anders, als wenn du so in Kabine sitzt und ja, alle reden so schnell und dann musst du schnell eine Antwort geben und was lustig sagen, dann ist es zu spät einfach. So das hatte also mehr Monate gedauert, bevor ich so mir richtig getraut haben, was so da richtig so meinen Platz zu finden. Aber alle waren sehr nett natürlich und wenn man so eins gegen eins redet, dann ist es kein Problem, dann redet man einfach ein bisschen langsamer und die versteht ja auch, dass ich war nicht überragend mit Deutsch am Anfang, aber das kommt ja langsam, wenn man jeden Tag das reden muss.
Ich glaube, die Integration im Sport ist natürlich in erster Linie dann leicht, wenn man Leistung bringt, ne? Also genau. Respekt und Anerkennung verschafft man sich durch gute Leistung. Wie war das damals? Hast du da gleich eingeschlagen? Also warst du sofort gesetzt? Die Mannschaft hat gesehen, Mensch, der Kirke Lücke, der bringt uns hier einen Mehrwert. Der ist herzlich willkommen in unserem Kreis.
Ja, also das war ein bisschen, also ein paar Mal gut und dann ein paar Mal schlecht. Aber ich finde auch, dass die Integration kam nicht nur von sportlicher Leistung. Also alle sind ja nette Typen und gibt ja auch viele Spieler, die nicht viel spielt. Aber die sind ja genauso ein großer Teil von den Mannschaften, wo ich gespielt habe. Und das ist wichtig, eine gute Truppe zu haben, eine gute Gruppe, weil mein Gefühl ist, wenn man gut zusammen sozial ist, dann ist es auch viel einfacher, Handball zu spielen, weil dann traust du dir auch, was zu sagen. Okay, spiel das für mich oder ich finde, das müssen wir besser machen und das würde mir helfen. Und das traut man sehr einfacher, wenn man gut miteinander umgeht.
Wir kommen da später nochmal zu, weil ich das einen ganz interessanten Punkt finde. Aber das ist so dieses klassische Ding, ne? Man muss füreinander durchs Feuer gehen, dann ist man eine gute Gemeinschaft. Mhm. Und dazu muss man natürlich in erster Linie auch Verständnis für den anderen haben und aufbringen. Was ich mir überlegt habe, ist, wenn man aus einem anderen Land zu einem Verein wechselt in Deutschland, setzt dann das zusätzlich unter Druck? Also, dass man sagt, Mensch, ich komme hier als Däne nach Deutschland, die Leute erwarten etwas von mir, ein Mehrwert, so haben wir das ja gerade eben schon genannt. Ist das ein besonderer Druck gewesen damals? Hast du dich unter Druck gesetzt gefühlt?
Ja, ein bisschen schon. Also das war schon ein Top-Mannschaft, Rhein-Neckar-Löwen, wenn da gewechselt haben. Und ja, damals hatten wir ja viel Ziele auch und hat am Anfang nicht gut gelaufen. Das war auch ein Trainer war gelöscht, erste Jahre und das war schon ein harte Jahre auch. Aber gab es ja natürlich viel Druck und ganz anderer Liga und alle Spiele waren kein einfaches Spiel wie in Dänemark. Hast du ja schon ein paar Spiele, wo du weißt ja, da gewinnen wir und wenn nicht, dann haben wir ja Playoffs am Ende, so das schaffen wir. So ist es einfach nicht in Deutschland. Dann musst du
jede Woche liefern, ne?
Ja, auch gegen Ballingen auswärts, dann musst du gewinnen, sonst wird es schwierig. War ein ganz anderer Druck.
Jetzt bist du ein paar Jahre schon hier. Und wenn du auf diese Zeit so zurückblickst, natürlich Rhein-Neckar-Löwen ist das eine, jetzt bist du auch schon seit 24 hier in Flensburg, das ist glaube ich ein bisschen was anderes, weil hier die Nähe zu Dänemark natürlich einfach auch eine besondere Rolle spielt. Aber wenn du über die Zeit bislang nachdenkst und denkst und darauf zurückguckst, was gibt's so, welchen Rat würdest du jungen Spielern geben, die nach Deutschland wechseln, um hier Handball zu spielen?
Ja, ich würde einfach sagen, mag es, also ist es gut. Also für mich, wie du gesagt, ich bin ein bisschen introverter Typ und das hat mir so viel geholfen, aus von dieser Schale zu kommen, was zu probieren und ist einfach ein tolles Erlebnis, in so einer Liga zu spielen und in ein anderes Land zu wohnen. Also das macht einfach Spaß, neue Kultur zu, also es ist ja nichts viel anderes von denen ist, aber es ist schon ein bisschen ein paar andere Dinge und das ist einfach toll zu erleben und das muss man, wenn man diese Chance haben, dann finde ich es gut zu nehmen.
Ein bisschen rauskommen aus der Komfortzone lässt einen halt einfach auch als Persönlichkeit reifen. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Als Sportler natürlich sowieso muss man viele Erfahrungen sammeln und wenn man das im Ausland tut, dann ist das in erster Linie hilfreich. Ich finde es ganz kurios. Ich weiß auch nicht so genau, warum ich darauf jetzt komme, aber ich muss gerade an meine Tochter denken. Wir haben gestern Abend die große Problematik gehabt, dass sie im Wohnzimmer versucht hat, eine Vorwärtsrolle zu üben und das nicht so richtig geschafft hat. Und ich hatte versucht, ihr Hilfestellung zu geben. Die hat sie nicht angenommen und dann fiel mir ein, Mensch, man muss auch bei solchen Sachen, wenn man etwas ausprobiert, immer ein bisschen Mut aufbringen. Und vielleicht ist man in einer fremden Gruppe, also vor einem, sag ich mal, von einem Turnlehrer oder wenn man im Kreise von Mitschülern oder anderen Kindern ist, einfach eher ein bisschen mutig als bei seinen Eltern, wo man sagt, Mensch, nee, muss ich nicht unbedingt. Ja. Und das habe ich jetzt gerade mal umgemünzt auf die Situation, die du gerade beschrieben hast. Wir machen mal einen kleinen Break und machen eine Schnellfragerunde zu der privaten Person Niklas Kickelöke. Und das heißt ganz einfach entweder oder. Und da starten wir mal mit der klassischen Frage, Kaffee oder Tee?
Dann Tee, ich trinke gar keinen Kaffee.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Chips oder Schokolade?
Oh.
Schwierig?
Ja, beide.
Beides, sehr gut. Hund oder Katze?
Hund.
Fernreise oder Heimaturlaub?
Jetzt, besonders wenn ich hier in Deutschland gewohnt habe, dann ist immer dann mag ich immer Ferien in die Heimat, weil dann vermisse ich ja Familie und so, aber sonst reise ich gern fern.
Radio oder Musikstreaming?
Musikstreaming.
Das überrascht mich tatsächlich, weil deine Partnerin Radiomoderatorin ja, ist.
Ich höre gerne die Shows von Ihnen, aber sonst Musik.
Ja. Streaming. Nicht so viel Gequatsche zwischendrin, sondern Musik ist ja. Trumpf. Oftmals gehen ja Partnerinnen mit ins Ausland. Wenn ich das richtig sehe, ist das bei euch anders. Ne? Deine langjährige Freundin Mari Hobitz ist Radiomoderatorin in Kopenhagen und ihr führt also eine Fernbeziehung. War das immer klar, dass das darauf hinausläuft, wenn du nach Deutschland gehst, oder gab es andere Optionen?
Wir sind zusammengefunden seit 3 oder 4 Jahren, so ich war schon in Deutschland. Ja, so das war keine Frage eigentlich. So, ja.
Aber also, dass sie herzieht und, weiß ich nicht, deutsche Radiomoderator, also bei einem deutschen Radiosender arbeitet.
Ja, wäre schwer, glaube ich. Sie redet nicht so gut Deutsch. So. Ja, aber nein, wir haben natürlich darüber gesprochen, was für Möglichkeiten es gibt, aber das ist einfach mega schwierig, weil sie mag ja auch seine Arbeit und ich mag ja meine. Also das ist schwierig.
Und als Radiomoderatorin, ich gehe davon aus, du hast ihr gesagt, dass wir hier heute zusammen einen Termin haben und die Menschen dich hören. Also hat sie dir als Radiomoderatorin möglicherweise ein paar Tipps gegeben, wie du hier heute sprechen sollst? Besonders klar, deutlich, langsam?
Ja, natürlich. Das muss man nicht, das mag ich nicht immer so gut, aber ja, sie haben das gesagt, das klar und langsam, das ist gut.
Ich finde, bislang machst du das sehr gut.
Vielen Dank.
Klar ist inzwischen, dass du 2027 die SG verlassen wirst und zurück nach Dänemark gehst zum Erstligisten Fredericia HK, so habe ich das hoffentlich richtig ausgesprochen. Hast du von Deutschland genug oder warum geht's zurück in die Heimat?
Ja, gab viele Gründe dafür. Ich habe meine Zeit hier in Deutschland wirklich genossen und ich freue mich wirklich auf nächste Saison auch. Also ich finde es wirklich toll hier, also auch in so einer Mannschaft zu spielen. Das wird natürlich was anderes in Dänemark. Ich liebe ja diese Liga. Also überall gibt es so gute Stimmung in die Hallen und besonders auch hier zu Hause. Es ist ja ganz Wahnsinn in GBJUL Arena. Und das wird was anderes. Und natürlich sportlerisch ist es ein Schritt zurück, aber ja, ich finde, ich brauche einfach mehr Zeit mit meiner Familie und auch mit Marie. Wir möchten gerne zusammen wohnen und dann, das machen wir, wenn ich sie zurück. Und ja, also die Reisen sind ja auch wahnsinnig lang hier in Flensburg. Wir sind ja viel weg von zu Hause und das habe ich. Ja, das wird viel am Ende und ich freue mich einfach auch jedes Tag, nach jedem Spiel in mein eigenes Bett zu schlafen. Das wirkt toll.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Wir haben davon gerade drüber gesprochen. Ja, so richtig cool Hotelbetten sind die nicht. Man schläft einfach zu Hause besser. Das ist natürlich richtig. Und im Bus, ich fahre wenig Bus, mehr Zug. Und da kann ich eigentlich auch nicht so richtig pennen. Ja. Du bist noch über ein Jahr hier. Ist noch ein bisschen zu früh, um hier eine Bilanz zu ziehen. Aber vielleicht ein Zwischenfazit. Was nimmst du aus Deutschland mit nach Dänemark, wenn du später gehst?
Also, unglaublich viele Dinge, finde ich. Also meine ganze Persönlichkeit ist anders, als wenn ich nach Deutschland gesiedelt ist. Also da war ich zum Beispiel, ich habe viel mehr Selbstvertrauen jetzt. Viel extroverter. Also ich persönlich habe ich mir viel entwickelt hier in Deutschland, natürlich auch handballerisch, aber so wenn man so lebe, also im ganzen Leben guckst, dann finde ich, da habe ich so viel gelernt hier in Deutschland, auch von wie ich bin als Mensch und wie ich gern als Mensch bin, also werden willst. So, das hat was so eine tolle Entscheidung, hier nach Deutschland zu ziehen, beide in Rhein-Neckar Löwen und auch besonders auch hier in Flensburg.
Gibt es irgendetwas, was du vielleicht sogar für die Karriere nach dem Handball-Profi-Dasein irgendwie aus Deutschland dann mitnimmst? Also hast du irgendwie einen Karriereplan jetzt schon, dass du weißt, was du danach machst und das vielleicht in irgendeinem Zusammenhang steht mit deiner Zeit in Deutschland?
Noch nicht. Das weiß ich nicht. Aber natürlich, dass man raus von die Komfortzone kommt und das Selbstvertrauen, das hilft ja immer.
Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Was auffällt, dein Wechsel von den Rhein-Neckar-Löwen nach Flensburg war sehr frühzeitig bekannt gegeben worden. Jetzt ist es auch fast anderthalb Jahre im Voraus klar, dass du nach Dänemark wechselst. Das ist im Handball keine Seltenheit. Inzwischen habe ich das gelernt. Trotzdem frage ich mich immer noch, warum macht man das, dass man so lange im Voraus bekannt gibt und auch entscheidet. Man verlässt einen Verein und geht zu einem anderen Verein. Vor dem Hintergrund, dass sich in dieser Zeit ja einfach auch noch sehr viel verändern kann. Also da können Trainerwechsel eine Rolle spielen, da können aber auch private Dinge eine Rolle spielen. Meine Lebensumstände können sich einfach ändern. Warum wird das so gehandhabt? Und warum findest du es vielleicht auch gut oder schlecht? Sag mir zunächst einmal vielleicht, wie du das findest.
Ja, also ich finde es auch ein bisschen gut und schlecht. Also man bekommt ja ein bisschen Ruhe, wenn man dann weiß, was ich machen soll die nächsten 5 Jahre fast, das ist auch viel zu sagen. Aber
nee, aber du hast ja dann auch einen langfristigen Vertrag tatsächlich unterschrieben. Also insofern ist das ja ein großes Zeitfenster, wo man weiß,
okay, ja, das. Und das ist beide gut und schlecht, wie du sagst. Also viele können ja intern, also können ja auch sein, dass in einem Jahr dann habe ich wirklich keinen Bock auf Dänemark. Das glaube ich nicht, aber könnte ja sein, aber die Vereine sind ja einfach, die möchten ja gern Verträge unterschreiben früher und früher. Dann wissen sie ja auch, wie die Mannschaft aussieht. Und dann ist es einfacher, so eine Mannschaft zu bauen für die. Und ja, dann muss man auch frühzeitig unterschreiben. Und ich finde, ja, also, und das wird auch veröffentlicht, weil dann alle wissen ja schon, dass Gespräche war und sowas. Dann werden Medien ja und alle ja auch fragen, und wie ist es mit Vertrag und so, und dann ist es einfach zu sagen, okay, jetzt.
Jetzt ist allerdings, du hast ja einen Punkt genannt, es herrscht so ein bisschen Ruhe in Zukunftsfragen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir uns die letzten Transfers so angucken oder die letzten Transferentscheidungen, so ist vielleicht der bessere Begriff, dann hat das zur Folge gehabt, dass trotzdem weiter diskutiert wurde. Also wir reden bei Simon Püttlik immer noch darüber, geht der jetzt 2026 oder nicht? Wir reden jetzt noch nicht darüber, ob Niklas Kickelöke zu 26 schon geht oder 27. Wir gehen alle davon aus, so wie du es in der Vergangenheit gehandhabt hast, dass du deine Vertragslaufzeit bis zum Ende bei deinem Verein verbringst. Es bleibt nach wie vor irgendwie kurios. Kann ja auch sein, dass man sich verletzt, also auch der Verein hat da ja nicht zwingend eine Planungssicherheit. Verletzungen spielen immer eine Rolle, die können kurzfristig passieren und auch schwerwiegend sein. Auf der anderen Seite natürlich auch kann ein Trainer, der einen damals vielleicht überzeugt hat und wo man gesagt hat, Mensch, unter dem möchte ich unbedingt arbeiten, gar nicht mehr im Amt sein, wenn man dahin wechselt. Also es bleibt für mich irgendwie ein bisschen kurios, und wir werden das mal weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Jetzt bist du Europameister, Weltmeister, Olympiasieger. Also hast mit der Nationalmannschaft alles gewonnen, was man gewinnen kann. Kannst du das eigentlich irgendwie schon so fassen? Ist ja jetzt ein paar Tage her, aber ist das greifbar für einen und checkt man das?
Naja, also ist ein komisches Gefühl, finde ich, als auch, weil dann sind wir ja Sonntag Europameister und dann Donnerstag geht es einfach weiter in die Bundesliga wieder zu trainieren. So, ja, man hat ja nicht viel Zeit, über das nachzudenken. Ja. So, es ist ein bisschen so unfassbar, glaube ich.
Emil hat das erzählt, als wir darüber gesprochen haben, dass sein Mentaltrainer ihm gesagt hat, als wichtigsten Rat, Mensch Junge, nimm dir mal ein bisschen Ruhe. Mhm. Ja, und freu dich nicht nur über die Erfolge, sondern freu dich in erster Linie auch mal in stressigen Situationen darüber, dass du Handballprofi bist. Also, dass du das zum Beruf gemacht hast, was du vorher, was andere Menschen als Hobby machen und was du einfach sehr gerne machst.
So. Ja.
Wie machst du das? Wie machst du dir bewusst, dass du eigentlich ein cooles Leben hast, nämlich dein Geld verdienst mit Handballspielen?
Also, das finde ich mega schwierig. Also, auch weil das ist einfach unser Alltag. Das ist ja normal für uns und seit 10 Jahren war es so. Ich probiere mal so mir bewusst zu machen, okay, wenn 10-jähriger Niklas das wusste, dass jetzt bin ich spielig in Flensburg und habe ja alles gewonnen mit der Nationalmannschaft, dann glaube ich, das fand er ja sehr cool. Das muss man ab und zu so nachdenken. Und dann, meine Freundin hilft mir auch viel, weil ist ja mega schwierig, sich selbst zu feiern, finde ich. Ja. Und dann sage ich, okay, jetzt denk mal, dass du, was ihr gemacht haben, was ihr geschafft haben. Und das finde ich gut, dann erinnert man so ein bisschen.
Die Menschen haben ja eine bestimmte Vorstellung, wie so ein Leben als Handballprofi aussehen mag, ne? Was ist so das größte Vorurteil? Du hast da jetzt mal die Chance, damit aufzuräumen. Also was glauben Menschen, ist toll am Handball-Profi-Dasein und ist es in Wirklichkeit ganz anders?
Ich finde es schon ganz toll. Also es ist wirklich zu meckern, weil wir, wenn wir so einen Alltag
7 Stunden
haben,
Busfahrten von Gummersbach zurück.
Das ist nicht toll. Ja, das ist das Einzige, aber nein, also dann, das ist eigentlich auch ganz sehr cool, dann natürlich nicht, wenn es so Rückfahrt ist, aber wenn wir dahin fahren, dann ja, quatschen wir ein bisschen und das ist einfach, das spielen wir ein bisschen und sowas zum Reden, das ist ganz gemütlich eigentlich.
Ich komme auch aus dem Mannschaftssport, eine andere Sportart, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Ich sag immer, dass also das Profitum, das Profisportlertum in einer Mannschaft immer noch so ein bisschen so ist wie Klassenfahrt. Also man ist mit den Jungs zusammen, obwohl man nicht mehr Schüler ist, sondern man ist erwachsen und darf das einfach immer noch machen. Und deswegen fällt das auch so schwer, sich davon zu lösen, weil das einfach ein besonderes Gefühl ist, unterwegs zu sein, Erfolge zu feiern, coole Momente irgendwie zu erleben mit seinen Jungs.
Ja.
So. Ist es das, was den Mannschaftssport so besonders macht, also dass man die besonderen Momente einfach teilt?
Ja, also ich würde es schwer finden, zum Beispiel, wenn ich Tennis gespielt habe oder sowas, wenn du da gewonnen hast alleine und dann musst
du sitzt, das ist ganz kurios, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, was ich wirklich schwierig finde, ist, dass die Tennisspieler sich in derselben Kabine zum Teil umziehen.
Okay.
Also der Sieger zieht sich mit dem Verlierer um.
Ja.
So, jetzt freu dich mal in der Kabine. Geht nicht.
Nein, nein.
Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ja, nein, das ist ein Ding, da habe ich mir oft vorgestellt, das wäre so schwierig für mich. Also das ist gut, dann wäre, ja, auch wenn es leck läuft, dann hast du ja auch eine Mannschaft, besonders auch jetzt bei uns, wenn wir eine Katastrophe für ein Spiel gemacht haben in Gummersbach, dann haben wir das zusammen gemacht.
Ja.
Und dann teilen wir die Niederlage zusammen. Und
Erfolge sind doppelt so schön und Niederlagen sind halb so schlimm, wenn man es teilt.
Ja, also das finde ich wirklich. Also da helfen wir uns einander und das macht es viel einfacher.
Also musste der eine den anderen am Dienstag noch ein bisschen in den Arm nehmen und trösten, war das so?
Ja, alle waren schon. Hat schlechte Laune danach.
Ja. Ja, das ist wirklich erstaunlich, ne? Ich habe das, Johannes Goller ist natürlich als Kapitän in solchen Situationen von den Journalisten in erster Linie gefragt und er hat das wirklich bravourös gemeistert, hat Tacheles geredet, ohne jemanden persönlich zu beleidigen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Aber man hat ihm das angemerkt, wie nahe ihm das auch ging. Und das geht ja nicht spurlos an euch vorbei. Das hat man da ganz besonders gemerkt. Wenn wir nun zurückschauen auf die Entwicklung, du hast vorhin gesagt, der 10-jährige Niklas jetzt zum Nationalspieler, der alles gewonnen hat. Was würdest du sagen, war vielleicht sogar entscheidend dafür, dass du es so weit gebracht hast? Gibt es so ein paar Punkte, wo du sagst, Mensch, das waren die Kipppunkte oder da habe ich, weiß ich nicht, besonderen Biss entwickelt oder einfach Glück gehabt, kann auch sein?
Ja, also man muss ein bisschen Glück haben, glaube ich. Aber ich finde auch, dass man muss ja, man muss einfach Handball lieben, weil du verbringst ja viel Zeit, also mit Handball auch, dann hast du ja Krafttraining und das ist nicht immer Spaß, aber du weißt, okay, wenn ich besser Handball spielen will, dann muss ich auch Krafttraining machen und deshalb mag ich das auch. So, ich finde, du musst das Spiel lieben und du musst ja wirklich machen, auf diese Platte zu stehen und mit deinen Jungs und zu spielen, weil sonst sagst du ja nein zu viele Dinge. Also Familie siehst du ja nicht oft und Freunde ist auch schwierig, so, besonders wenn man im Ausland spielen. So, ja, man muss ja wirklich Handball lieben, sonst sagst du nein zu so vielen Dingen.
Ja. Also eine große Leidenschaft dafür haben,
ja.
Du nennst es Liebe. Der eine Karriere ist ja so ein Weg, ne? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Bergsteigertum. Also der Anstieg ist besonders anstrengend. Da geht es auch mal wieder ein bisschen runter und dann wieder nach oben. Besonders schwierig ist aber dann natürlich oben zu bleiben. Da will man auch nicht so einfach loslassen und wieder runtergehen, sondern das natürlich auch genießen. Was hast du so lernen müssen, um auf diesem Top-Niveau zu bleiben? Also wir sprechen immer noch über die SG Flensburg-Handewitt, einen der Top-Bundesligisten, und über ja, einen Nationalspieler, der alles gewonnen hat.
Ja, also man muss immer konzentriert sein und man muss immer alles machen. Also zum Beispiel habe ich früher viele Schulterprobleme, wenn ich jünger war, und dann habe ich so ein bisschen Übung gemacht und dann habe ich wieder aufgehört und dann war die Schulter ein bisschen schlechter. Und dann habe ich einen Tag, dann war die Schulter komplett kaputt und dann musste ich operiert werden und wusste ja nicht mehr, ob ich Handball spielen könnte. Ah, okay. Und da habe ich mir einfach gelernt, okay, wenn ich wirklich gut werden will, dann muss ich auch alles investieren. Also dann muss ich jedes Tag, also alle meine Schulterübungen machen, dann muss ich jedes Tag beim Video konzentrieren, beim Training konzentrieren. Und natürlich hat man ja auch Spaß dabei und man hat ja auch Spaß im Training, aber wenn es so richtig geht, dann muss man ja wirklich voll da sein.
Dranbleiben sozusagen, ja. Auch in unangenehmen Momenten und nicht nur das Schöne sehen.
Ja, und auch wenn es gut läuft, dann ist ja auch ab und zu einfach zu sagen, okay, jetzt läuft es, dann muss ich nicht so viel machen, aber dann musst du wirklich weitermachen. Und das ist auch besonders beim Nationalmannschaft, haben wir oft darüber gesprochen, weil ich es schwierig, da ganz oben zu bleiben, wenn man alles gewonnen haben, aber dann, weil alle anderen will ja dir noch mehr schlagen dann, und nach mir gegen dir gewinnen, da muss man alles investieren, um da zu bleiben.
Ja, Erfolg, sagt man, zerstört Disziplin. Also das ist die große Kunst, im Erfolgsfall eben einfach weiterzumachen, nicht aufzuhören, sondern vielleicht sogar sich noch mehr zu quälen.
Ja.
Bleiben wir mal gerne bei der Nationalmannschaft. Emil und auch Simon haben mir zuletzt erzählt, wie viel Druck da auf euch lastete, welche Erwartungshaltung natürlich in Dänemark auch herrschte vor dieser Europameisterschaft, die nicht geringer war, also die Erwartungshaltung war nicht geringer als, ihr müsst den Titel holen, ganz einfach. Auch Matthias Gitzel hat da sehr offen drüber gesprochen. Wie habt ihr es geschafft, dass es trotzdem auf dem Platz so leicht aussah, wenn es doch im Kopf vielleicht so schwierig war, vor dem Hintergrund, dass der Druck einfach immens war?
Ja, also ich fand das ganz nicht, überhaupt nicht einfach oder leicht. Also das war schon ein hart gekämpfter Sieg, finde ich. Also bei dieser Meisterschaft haben wir geschafft, also wir haben unsere spielerische Leichtheit oder was sagt man, nicht so recht geschafft. Also wir
Leichtigkeit.
Haben Leichtigkeit nicht geschafft. Also das war schon nicht einfach, Handball zu spielen. Aber dann haben wir einfach gemerkt, wenn wir so richtig kämpft und fightet 60 Minuten, dann können wir auch schaffen, auch ohne so super Handball zu spielen. Dann sind wir einfach so gut, dass wir, wenn wir füreinander da steht und immer unser Nebenmann hilft, dann können wir es auch schaffen, ohne diese Tiki-Taka-Handball zu spielen.
Also Handball zu arbeiten und weniger die Schönheit des Spiels in den Vordergrund zu rücken?
Ja, das war wirklich das Gefühl von innerhalb der Mannschaft, dass es viel harter war als sonst. Mhm.
Kommen da später auch nochmal drauf. Ich würde gerne nochmal auf deine besondere Rolle in der Nationalmannschaft zurückkommen, weil das ja immer wieder nochmal ein Thema ist. Viele, die sich mit Handball, dem dänischen Handball und der SG beschäftigen, wissen das natürlich, aber du spielst bei der SG im rechten Rückraum und in der Nationalmannschaft eben als Rechtsaußen. Vielleicht magst du einmal erklären, warum das so anders ist, deine Rolle in der dänischen Nationalmannschaft?
Ja, das ist ja einfach wegen Matthias Gitzel. Also er hat ja viel Druck auf ihn und muss wirklich viel arbeiten, besonders im Angriff. Und da haben Nikolaj Jakobsen einfach gemerkt, dass wenn er ein bisschen Pause in Abwehr bekommen könnte, dann wäre es gut für ihn. Dann könnte er einfacher die ganze Turnier in Angriff 100% geben. Dann spiele ich einfach in Abwehrsteg auf halb und dann im Angriff spiele ich außen, und um Matthias ein bisschen zu ein bisschen Ruhe bekommen und ja, natürlich auch, weil ich ein guter Abwehrspieler bin und ja, das ist eine meiner Stärke, so, ja, das deshalb.
Und wann ist diese besondere Idee entstanden, beziehungsweise wann ist das an dich herangetragen worden, dass Nikola Jakobsen das mit dir vorhat und wie hast du das aufgenommen?
Ja, das war beim Weltmeisterschaft 23, ich war eigentlich dabei und dann in die letzte Woche von Turnier, ja, fand Nikola, dass die ein bisschen Probleme mit Abwehr hätten und dann hat mir einfach angerufen und gefragt, ob ich ein bisschen beim WM dabei sein würde und dann habe ich
ein bisschen dabei sein.
Ja, dann habe ich einfach gesagt, ja, natürlich und auch wenn ich Außenspiel, dann das ist keine Frage, dann natürlich wollte ich gern das machen und ja, nachher war das eigentlich meine Rolle.
Und mal Hand aufs Herz, wie hat sich das so angefühlt? Also war es eher so das Gefühl von, gut, die Mannschaft braucht mich jetzt, also beiß ich in den sauren Apfel und spiele eben eine andere Rolle? Oder ist das dann doch vielleicht eher so ein bisschen auch das Gefühl gewesen, naja, bei der Konkurrenz auf meiner Position bin ich jetzt froh, dass ich irgendwie dabei sein kann und dann gehe ich zur Not auch ins Tor?
Ja, ja, also für mich war es ganz okay. Also ich weiß ja auch schon, dass Matthias ist in einer anderen Welt. So meine Chancen auf Rückum Rex war ja ganz klein. So das war wirklich, also kriegen ja so viele tolle Erlebnisse beim Nationalmannschaft auf. So ich war einfach froh, dass ich eine große Rolle da haben könnte.
Was war das Wichtigste, was du erstmal lernen musstest, um diese Position zu bekleiden?
Oh, das war, also ich hatte schon viele Sachen zu lernen, wenn ich, also besonders im Angriff, wenn ich da auf Außen stehe, das ist was anderes natürlich und das.
Ja, der Winkel zum Tor ist ganz anders.
Ja, also, ja, und ja, also das war, ich habe nicht nur ein Ding, das war so viele Dinge, ich weiß noch nicht genau, was mir da gut gefühlt ist und was schlecht ist, so, das ist wirklich, und natürlich auch, wenn jetzt. Das muss ich auch ein bisschen lernen, wenn ich jetzt zurückkomme, dann muss ich ja auch gewohnt, dass, okay, jetzt habe ich noch mal eine neue Rolle, dann muss ich Rückraum spielen und so, ich muss immer bereit sein zu, was sagt man, anpassen, mein Spiel.
Ja.
Mein Spiel zu anpassen.
Aus Gründen der Aktualität, sagen wir es mal so, wie schwer ist dir das jetzt gefallen in Gummersbach? Also glaubst du, dass deine Leistung in Gummersbach möglicherweise auch damit zu tun hatte, dass du vor nicht allzu langer Zeit noch bei der dänischen Nationalmannschaft eine andere Rolle gespielt hast?
Nein, ich glaube nicht, das hat nichts damit zu tun. Das war einfach verworfene Würfe und das hat nichts damit zu tun. Ich fand alles spielerisch und alles war ich ganz gut. Also im Flow und alles im Angriff fand mir ganz gut. Aber das war einfach die Würfe, das hat nichts damit zu tun, glaube ich.
Schnellfragerunde, entweder oder, Teil 2. Vor dem Spiel, lieber taktische Ansprache oder Motivationsrede?
Taktische Ansprache.
Heimspiel oder auswärts Hexenkessel?
Heimspiel.
Letzter Wurf oder entscheidender Block?
Letzter Wurf.
Last-Minute-Sieg oder Kantersieg?
Last-Minute-Sieg.
Nach dem Spiel Siegerbier oder Proteinshake?
Dann lieber Proteinshake.
Einzelzimmer oder Doppelzimmer?
Einzelzimmer.
Ganz interessant. Taktische Ansprache lieber als Motivationsrede?
Ja, also Motivationsrede, das bringt mir nicht viel, muss ich sagen.
Okay.
Ja.
Ich habe mal, ich habe eine Trainerausbildung und mich damit viel beschäftigt, wie man eine Mannschaft führt, habe da einen ganz interessanten Podcast zuletzt mit Alice Pajovic und Simon Hennig aufgenommen. Und habe gelernt, wie wichtig es ist, Spieler zu emotionalisieren, um sie für das Spiel vorzubereiten, um sie auf das Spiel vorzubereiten. Und dass natürlich die taktische Ansprache auch eine wesentliche Rolle spielt. Wir müssen irgendwie einen taktischen Plan entwickeln und ein Vorstellungsvermögen dabei haben, wie wir zum Sieg kommen wollen. Und ich habe das aber, diese Motivationsrede, immer für besonders wichtig gehalten und habe mich da sehr reingekniet, versucht, möglichst immer auch den Nerv zu treffen und alle irgendwie abzuholen. Warum brauchst du das nicht?
Ja, keine Ahnung, das weiß ich eigentlich nicht. Ich bin ja kein so emotionaler Spieler, kann man ja sagen. Also ja. Ich zeige nicht viel Emotionen auf,
Aber das heißt ja nicht, dass man dich nicht trotzdem emotionalisieren kann. Nein. Also anzünden kann, sagen wir es mal so, dass du das, ich sag's mal überspitzt, das Messer zwischen die Zähne nimmst und auf die Platte gehst.
Ja, ja, ich finde so ein bisschen cringe vielleicht, kann man das sagen? Ja. Weil ich finde, das ist für mich ist das Schauspiel, wenn einer so steht und versucht zu emotionieren und alles. Und das kann ich nicht, anders sehen, als das sieht falsch auch irgendwo.
Ja, ich widerspreche dir energisch, weil ich selber tatsächlich nicht geschauspielert habe als Trainer, sondern das wirklich so gefühlt habe. Ja. Ich war hochgradig emotional vor Spielen, hatte richtig Bock, jeden Einzelnen auch mitzunehmen und jedem Einzelnen auch eine Aufgabe zu geben, aber auch aus ihm rauszukitzeln, der geht jetzt für dich durchs Feuer. Das ist natürlich eine große Schwierigkeit und da muss man sich auch immer wieder neu erfinden. Und es gibt Trainer, die da sehr viel Wert drauf legen und es gibt da Trainer, die da weniger Wert drauf legen. Alles Pyrisch möglicherweise zählt dazu. Trotzdem finde ich es interessant, wie das auch wahrgenommen wird. Und klar, man kann auch sagen, ihr seid Profis. Da geht es in erster Linie darum, einen professionellen Weg zu finden. Bereit seid ihr ohnehin. Wenn ihr nicht bereit wärt für dieses Spiel, dann habt ihr da nichts verloren auf diesem Niveau. Das kann man natürlich auch sagen. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es nie geschadet hat, mit Gänsehaut auf die Platte zu gehen oder mit dem besonderen Ehrgeiz eben. Ja.
Nein, also ich finde auch, es ist super, wenn ein Trainer das macht, aber das bringt mir nichts. Also, und natürlich, das bringt anderes sehr viel. So. Das ist ja sehr individuell. Das ist auch das, was manchmal Ball cool macht, weil es ist so individuell, was Spieler braucht und wie kriegt man das ein, manche zusammenspielt und alles. Das ist cool.
Ja, man muss auch jeden Spieler natürlich da abholen, wo er ist. Das ist ja völlig klar.
Genau.
Und insofern kriegt auch jeder Spieler im besten Fall das, was er braucht. Und dann funktioniert das natürlich auch. Wenn wir schon mal dabei sind, bleiben wir doch mal einfach mal beim Trainer da sein. Du hast nun mit Nikolai Krickau bei GOG einen Trainer gehabt, der eine besondere Rolle spielt in deiner Karriere, so glaube ich, kann man das sagen. Und nicht nur in deiner, sondern in der Karriere vieler anderer Spieler, wie Emil Jakobsen natürlich auch, die auch durch diese Schule da gegangen sind. Und nun war er auch mal bei der SG. Nikolai Jakobsen haben wir eben schon besprochen, ein Wegbegleiter der Nationalmannschaft, auch ein Top-Trainer. Ich glaube ja, dass man im besten Fall von jedem Trainer auch immer etwas hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung mitnimmt. Also nicht nur handballerisch, da gehe ich mal davon aus, dass jeder Trainer euch auch immer ein bisschen besser macht, sondern man nimmt auch was als Persönlichkeit mit. Inwiefern also haben dich diese beiden Trainer geprägt?
Ja, also schon, Krickau hat mir schon viele, aber auch ein paar sehr wichtige Jahre da.
Als so, junger Spieler, ne?
Ja, genau. Ja. Ja. So, das hat mir natürlich, das war auch in diese Zeit, wo ich ein bisschen mehr professioneller zu Handball gegangen ist, mit Übungen und Video und alles so. Das hat mir natürlich viel geprägt und ja, dann habe ich ja eine gute Grundbasis gehabt für meine ganze Karriere auch hier in Deutschland. Das fand ich sehr, sehr cool, das hat mir sehr gut dafür vorbereitet, auch wenn der selber sehr jung war und auch nicht viel probiert hat als Trainer, dann wusste er schon, was man brauchte, um wirklich gut zu sein.
Und Nikolai Jakobsen, der Nationaltrainer?
Ja, also er ist ja taktisch wirklich überragend, also er sieht alles und sieht all die kleinen Sacken im Spiel, dass da ist er so gut und das hat ja natürlich auch viel geholfen.
Also kann man es vielleicht so zusammenfassen, dass Krickau dich als Handballprofi geformt hat und Jakobsen dich als Handballer besser macht?
Ja, und hat Krickau auch besser gemacht.
Ich glaube ja, dass auch immer wichtig ist, dass man sich als Mensch eben weiterentwickelt. Das haben wir ja auch schon besprochen. Inwiefern haben dich in dieser Zeit jetzt Pajo und Simon dann vorangebracht?
Ja,
das ist eine ganz andere Schule, muss man sagen, aus der die natürlich beide kommen.
Ja, auch viel finde ich. Also ich finde auch, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit die beiden. Also sie haben ja ja, ein guter Job gemacht auch, und man weiß ja auch, die wollen auch alles für die Mannschaft machen und alles für uns tun. So, das ist ganz toll zu wissen, und wir gehen ja, also wir haben ja viele Reisen zusammen und man lernt ja viel voneinander, und wie sie als Mensch ist auch, also das ist ganz toll, und sie wollen ja wirklich alles für uns machen, das merkt man jeden Tag.
Alles machen ist das eine. Vieles muss auch die Mannschaft selber regeln, wenn wir darüber sprechen, also wie eigentlich eine Gruppe zusammen funktioniert. Das kann dann natürlich nicht alleine vom Trainer vorgegeben werden. Der spielt da eine große Rolle, überhaupt gar keine Frage. Aber es gibt eben dann auch Dinge, die eine Mannschaft alleine erledigen muss. Und dann heißt es oftmals, dass die Kabine lebt oder gut funktioniert. So, glaube ich, ist die Sprachregelung da. Was braucht es für ein gutes Gefüge vor dem Hintergrund, dass du nun bei der Nationalmannschaft ein sehr gutes Gefüge offensichtlich in den letzten Jahren hattest, sonst wärt ihr nicht so erfolgreich gewesen. Auch im Hinblick auf die Erfolge, die du bei der SG gefeiert hast und auch was du bei den Rhein-Neckar-Löwen erlebt hast. Also erzähl mal.
Ja, also ich finde eigentlich, dass ja unsere Kabine ist wirklich super. Also, und ich finde auch, dass Pajo und Simon hat wirklich viele gute, was sagt man, so die Basis gemacht, um ein gutes Gefühl ins Kabine und in Mannschaft zu haben. Und
Simon hat erzählt, und das könnt ihr im Podcast nachhören, dass Pajo eine gute Arbeitsatmosphäre geschaffen hat, in der sich jeder wohlfühlt und sagen kann, was er auch denkt.
Ja, genau. Und das bedeutet wirklich viel. Deshalb merkt man auch, dass sie sind beide wirklich auf unserer Seite. Wir sind ein Team, und das ist einfach cool, dann ist es cool, da zu sein, weil wir sind ja alle zusammen gegen unsere Gegner. Also das gibt es keine Streiten oder sowas. Das ist einfach, wir sind eine Mannschaft.
Kein Streit ist das natürlich das Beste, dass alles harmonisch läuft. Aber braucht es auch mal ein bisschen Reibung? Braucht es auch mal jemand, der vielleicht mal bei den anderen ein bisschen aneckt oder einfach auch die anderen mal ein bisschen piekst und reizt?
Also natürlich, beim Training und so gibt es ja so kleine Situationen, aber das ist was Gutes, dann ist es im Training und dann danach alles vergessen. Also, ja. Und so soll es sein, finde ich.
Johannes Goller hat mal erzählt, wenn es Differenzen gibt, verlässt keiner das Gelände, bevor das nicht geklärt ist. Gilt das immer noch so?
Ja.
Und kann man das vielleicht auch für zu Hause mitnehmen? Stelle ich mir gerade vor. Also wir hatten nun gestern einen kleinen Streit mit meiner Tochter, weil sie nicht das umsetzen wollte, was ich ihr so vorgeschlagen habe, um eine Vorwärtsrolle zu üben. Wir sind im Guten ins Bett gegangen, aber ist das wichtig fürs Leben?
Das finde ich. Also ich finde es besser, ich finde es scheiße, zu Bett zu gehen, bevor man was geklärt haben, und dann liegst du ja da ganz nackt und nackt und dann so, das war auch zu schlecht.
Kannst auch nicht schlafen, kommen wir wieder zum Thema.
Genau, und dann wird man ja nächsten Tag wahrscheinlich noch in schlechter Laune, und dann ist es nicht einfacher, das zu lösen.
Ja. Wie wichtig sind dann deiner Meinung nach trotzdem Hierarchien innerhalb so einer Gruppe? Also das gibt es ja alleine schon deswegen, weil irgendwann irgendwo mal jemand einen Kapitän bestimmt hat. Aber was denkst du über die Hierarchie innerhalb einer Gruppe? Worauf muss da Wert gelegt werden, damit sie funktioniert?
Ja, ich finde schon, das muss ein bisschen Hierarchie sein. Also natürlich hat alle das gleiche Stimme oder was sagt man in Mannschaft, aber so, wenn wir spielen, so muss ja ein bisschen Hierarchie sein. Einer hat vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung oder sowas, und das ist schon wichtig, finde ich, um, wenn man eine Mannschaft haben will, das funktionieren.
Mhm. Und in Deutschland sagt man, alle sind gleich, nur manche sind gleicher. Man sagt das in anderer Hinsicht manchmal, aber das trifft das vielleicht auch einigermaßen, was du sagst. Welche Rolle nimmst du da aktuell bei der SG ein? Du bist ja nun auch kein ganz so junger Spieler mehr, hast ja nun auch ein bisschen was gesehen, wenn wir uns die Hierarchie innerhalb dieser Mannschaft mal anschauen. Also, was ist deine Rolle?
Ja, das ist schwierig, selber zu sagen, finde ich. Ich versuche ja alles zu helfen und mein Bestes zu machen in jedem Spiel, und ja, versuchen viel zu reden über Taktik und so vor Spiel, was machen wir in dieser Situation und sowas. Und ja, ich weiß ja auch, mein größte Stärke ist ja in Abwehr, so da sage ich vielleicht ein bisschen mehr als in Angriff, wo Simon und Marco und Lasse vielleicht ein bisschen mehr wissen davon und so. So sowas, glaube ich.
Und wenn wir uns jetzt die Nationalmannschaft nochmal angucken und die SG, also die Vereinsmannschaft, nimmt man von der Nationalmannschaft bestimmte Sachen, gerade nach so erfolgreichen Turnieren, irgendwie mit und versucht sie zu implementieren? Also dass man sagt, Mensch, wir haben bei der Nationalmannschaft hat dies und dies gut funktioniert, lass uns das mal versuchen, bei der SG irgendwie auch umzusetzen. Gibt es sowas?
Vielleicht ein paar Kleinigkeiten, aber das ist Hammers wäre, weil es eine ganz andere Mannschaft. So, man kann ja nichts so eins zu eins überführen, weil wir sind ja andere Spieler und hat andere Stärke. So, das ist schwierig, finde ich.
Bleiben wir nochmal dann eher bei deiner Rolle, die du gar nicht so genau umschreiben kannst, aber trotzdem wechselst du ja nun 2027 nach Dänemark zurück und kommst als erfahrener Spieler, der viel erlebt hat in der Bundesliga, der stärksten Liga der Welt. Glaubst du, dass sich da deine Rolle insgesamt verändern wird? Also wirst du dort vielleicht sogar jemand sein, der plötzlich Führungsaufgaben übernehmen muss?
Ja, das glaube ich schon. Also das ist ja, sie möchten ja gerne einen Führungsspieler haben und ich habe ja auch, wie du gesagt hast, viel erlebt und viel probiert. So natürlich werde ich auch ein Führungsspieler sein und will nochmal versuchen, alles zu machen, um das beste mögliche Ergebnis zu.
Ist das vielleicht die nächste Herausforderung, vor der du stehst? Wir haben ja über Komfortzone, dass man als junger Spieler oder du als junger Spieler da rausgetreten bist, indem du nach Deutschland gewechselt bist, gesprochen. Glaubst du, dass das jetzt nochmal für dich vielleicht einfach der nächste Kick ist, zu sagen, okay, jetzt gehe ich in eine Mannschaft und jetzt bin ich derjenige, der hier, übertreibt mal ein bisschen den Takt vorgibt?
Ja, habe ich auch vorher probiert, als auch beim Löwen war ja auch so mein letztes Jahr und auch in Dänemark beim GOG so. Das ist nichts Neues für mich, also das habe ich probiert, aber das ist natürlich immer Spaß, das viel Verantwortung zu haben und sowas, so, das, ich freue mich natürlich dafür.
Verantwortung bedeutet Druck, Mentaltrainer, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, Emil hat mir davon berichtet, Simon hat mir davon berichtet, Simon hat mir nicht davon berichtet, aber er hat erzählt davon. Wie sieht es bei dir aus? Hast du jemanden, der Mentaltrainer, als Mentaltrainer an deiner Seite steht?
Ja, habe ich auch seit 4, 5 Jahren, ja.
Und wie sehr hilft er dir? Was sind die Dinge, die du dort mit ihm abarbeitest?
Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt so in Perioden auch. Also dann ab und zu haben wir Probleme mit dem letzten Spiel. Ich habe nicht meinen Würfel getroffen. Dann reden wir über, was kann ich da besser machen und wie vorbereite ich mir besser für meine Würfe und sowas. Und das ändert sich die ganze Zeit. Und wir haben natürlich auch viel darüber gesprochen, dass mal wie ich aussieht auf Spielfeld. Wie früher gesagt, ich bin ja nicht ein emotionaler Typ auf Spielfeld, aber das hätten wir gern, dass sie ein bisschen anders auch so das ist auch so.
Du hast das selber, glaube ich, mal im Podcast hier 2024 gesagt, dass dir vorgeworfen wird, du wirkst so lustlos oder teilnahmslos oder so.
So sieht es aus von außen. Ja. Und das weiß ich ja auch schon, aber so ist es natürlich nicht, aber das haben wir ja als einen Fokuspunkt. Das muss besser sein, das muss ich mehr zeigen, Emotionen, auch wenn es nur Schauspielerei ist, auch um meinen Mannschaft zu helfen. Das bringt ja was.
Du sagst Schauspielerei. Ich stelle mir jetzt gerade vor, was dahinter steckt. Also dahinter steckt in erster Linie die Sichtweise möglicherweise der Zuschauer. Also die sagen, der Kirkelücke, der wirkt immer so teilnahmslos, der hat gar keinen Bock. So, ich übertreibe das jetzt mal. Das ist natürlich das eine. Darauf kann man natürlich reagieren, so wie du das gerade genannt hast, dass man dann dran arbeitet und einfach sagt, dann mache ich eben hier Schauspielerei und zeige den Leuten damit, okay, ich bin schon heiß hier. Das andere ist aber natürlich ja vielleicht auch, was das für eine Außenwirkung hat auf den Gegenspieler. Also wenn man...
Und Mitspieler,
genau. Man kann die Mitspieler natürlich mitreißen in solchen Situationen, aber auch etwas ausstrahlen auf den Gegenspieler, dass man einfach sagt, du hast heute ein Problem, weil ich bin hier.
Ja, und das...
Was ist da das größere Thema für dich? Das interessiert mich. Also geht es eher darum, dass die Zuschauer in der Halle sehen... Oder in den Foren, die darüber diskutieren oder was auch immer. Kekelücke ist doch nicht so teilnahmslos, der hat doch Bock. Oder geht es eher um die Mitspieler, um das eigene Selbstvertrauen, um die Gegenspieler. Worum,
also es geht viel um die Mitspieler für mich. Also wie gesagt früher, es bringt mir nichts. Also ist mir eigentlich egal. Also das bringt nichts für meine Leistung. Aber wenn das unser Mannschaft helfen kann, dann würde ich natürlich gern sowas machen. Das kommt nicht einfach für mich. Also es kostet viel Energie auch. Deshalb ist es so schwer für mich. Und das ist auch ein bisschen komisch zu sagen, weil man könnte ja auch sagen, hey, ist einfach jubeln einfach. So schwer ist es auch nicht. Aber ich muss jedem, ich muss auch was feiern. Auch. Und das ist viel einfacher, meinen Mitspieler zu feiern. Zum Beispiel, wenn er neben Goller in Abwehr steht, dann macht er was gut. Dann ist es viel einfacher für mich zu sagen, yes, Gott, Goller.
Okay, ja.
Aber wenn ich selber was mache, dann ist es schwierig.
Ich habe bei Instagram ein Bild von dir bei der Nationalmannschaft verwendet, wo du jubelst nach einem eigenen Torerfolg. Ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel es war, könnte Halbfinale gewesen sein. Da schien dir das nicht so schwer zu fallen, einen von deinen 16 Treffern, die du erzielt hast, da zu feiern.
Nee, also das, wie gesagt, das kommt auch so, ab und zu ist es einfacher und ab und zu ist es nicht so einfach.
Wenn das trotzdem ein Thema ist, welche Strategien hast du entwickelt? Nimm uns mal mit. Erzähl mal, was für ein hast du dir ins Taschentuch geschrieben und mit aufs Feld genommen, dass du sagst, jetzt Kickelöge, musst du das machen?
Aber das ist wirklich so also Basic-Ding, also einfach so, okay, dass ich muss erinnern, das zu machen, dass es was zählt.
Jubeln zum Beispiel.
Ja. Weil es kommt nicht alleine von mir. Also dann muss ich, ich muss. So, das ist so, okay, ich laufe zurück und dann muss ich dann erinnern, okay, jubeln jetzt oder sowas. Also das ist.
Und übst du das vorm Spiegel zu Hause?
Dann glaube ich, dann wäre es vorbei. Dann, ja. Das kann ich nicht.
Aber es ist wirklich erstaunlich. Hätte ich gar nicht vermutet, dass es das gibt. Nee. Also, dass man sich damit beschäftigt. Ich hatte beim Mentaltraining in erster Linie darüber nachgedacht, naja gut, es geht darum, wie gehe ich mit Erwartungshaltung um, wie gehe ich mit schlechten Momenten um, also wenn ich das Tor nicht treffe, das hast du ja eben gerade beschrieben, oder auch nicht berücksichtigt werde, wie geht man damit um, dass das natürlich ein wesentlicher Punkt ist. Und habe ich es richtig verstanden, diese Emotionalität ist in dein großes Thema, nicht...
Nein, das ist nicht.
Nee?
Deshalb ist es auch ein bisschen schwer, weil gibt es natürlich viele andere Dinge, das viel wichtiger ist,
ja.
Als Immunität zu zeigen. Das ist vielleicht das kleinste Thema.
Ah, okay. Ja. Dann lass uns nochmal zur Erwartungshaltung bei der Nationalmannschaft nochmal einmal kurz zurückkommen. Welche Strategien habt ihr da im Vorwege entwickelt? Also ich gehe mal davon aus, dass ihr über Ziele gesprochen habt im Vorwege. Wenn man Weltmeister, Olympiasieger ist, im eigenen Land eine Europameisterschaft spielt, diesen Titel seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gewonnen hat, dann will man den holen und weiß auch, dass alle Menschen das erwarten. Aber das macht ja was mit einem. Da trägt man einen Rucksack mit aufs Spielfeld und weiß auch, da kommt immer noch ein Gegner, der hat auch was dagegen, dass ich das erreiche. Insofern, welche Strategien habt ihr da im Vorwege entwickeln können? Gab es welche?
Ja, das hat uns auch sehr schwer getan. Also von Anfang an hatten wir nicht viel Erfolg damit umzugehen, weil ich hatte schon das Gefühl, schon fast alle Spiele haben wir so ein bisschen zurückgehalten und hatten ein bisschen Angst, um Fehler zu machen. Weil
gehemmt so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, wir haben nicht so den richtigen Weg gefunden, anders als kämpfen und kämpfen und kämpfen. Weil ja, das Druck war schon ganz groß und auch kommt ja auch von uns selbst, weil wir wollen ja auch die Titel holen und wissen ja auch schon, dass wir das vielleicht das beste Mannschaft sind momentan. So, ich glaube, wir haben nicht so einen richtig guten Weg gefunden, anders als einfach enger zusammenzustehen und kämpfen und feiern für seinen Nebenmann.
Hättest du dir dann gewünscht, dass ihr andere Alternativlösungen im Vorwege euch schon mal anschaut, um zu gucken, Mensch, wie können wir darauf reagieren, wenn das so und so läuft oder eben nicht läuft?
Ja, beide. Also ich fand auch ganz schön, dass wir haben gesagt, dass wir wenn es nicht so läuft, Handballrest, dann stehen wir einfach zusammen. Und das war auch wirklich, also deshalb war ich auch so stolz auf diese Medaille, weil das war ein ganz anderes Gefühl. Zum Beispiel letztes Jahr beim Weltmeisterschaft hat alles ja so einfach gelaufen. Das war, da haben wir auch selber gesagt, okay, das war das Einfachste.
Außerirdisch.
Ja. Und dieses Jahr war es einfach nicht so. Also und das, deshalb war ich so stolz auf diese Medaille, weil wir haben wirklich neue Lösungen gefunden und zusammengestehen und alle unsere Kreisläufer waren verletzt, aber trotzdem haben die zwei jüngsten Spieler da drin in die Mittelbock gestanden und hat einfach überhaupt gemacht, so, ja.
Wünschenswert wäre, wenn ihr das bei der SG genauso hinbekommt, also nicht nur guten Handball spielen, wenn es gerade läuft, sondern auch Widerstände überwinden. Ich glaube, das habt ihr tatsächlich eindrucksvoll bewiesen, dass es auch in erster Linie darum geht, bei aller spielerischer Qualität, die man nicht immer abrufen kann, aus den unterschiedlichsten Gründen. Nicht zuletzt entscheidet das auch der Gegner, was man darf und was nicht, oder Verletzungspech oder wie auch immer. Habt ihr großen Kampfgeist bewiesen und Widerstände einfach weggesteckt. Und nun, wo ihr alles gewonnen habt als Nationalmannschaft, wie groß ist der Druck dann jetzt, das bestätigen zu müssen? Also ist das vielleicht sogar eher so, dass man sagt, ja Mensch, jetzt kann uns keiner mehr was, wir haben jetzt alle drei Titel. Darauf, glaube ich, dürfte nicht zuletzt auch Deutschland hoffen, wenn wir an die WM nächstes Jahr denken. Also wie ist das allgemeine Befinden? Seid ihr nicht mehr ganz so hungrig vielleicht?
Ja, doch. Also ich finde auch, wir haben, also Nikola Jakobsen ist auch sehr gut uns anzufeuern, dass wir weitermachen muss und immer noch hungrig sein muss, weil ja sonst ist es ja vorbei, glaube ich. Wenn, dann sind wir ja einfach satt. Dann haben wir alles gewonnen und dann was jetzt? Aber so werden es nicht, glaube ich. Dann, wir wollen immer weitermachen und es macht ja viel mehr Spaß zu gewinnen und die Titel zu feiern, als ja, wenn man einfach sagt, oh, okay, easy, dann schaffen wir einfach das, so werden es nicht.
Apropos Hunger, ihr seid nach dem Gewinn der Europameisterschaft ins Rathaus eingeladen worden, traditionsgemäß zum Pfannkuchenessen. Das habe ich gelesen und habe mich gefragt, Pfannkuchenessen, was soll das? Erklär mal, was hat das damit auf sich?
Ja, das ist eine Tradition, wenn ein...
Also Champagner-Frühstück würde ich ja noch irgendwie verstehen, aber Pfannkuchenessen ist eben...
Nein, also das ist eine Tradition, ich weiß nicht, woher es kommt, aber... Ja, das ist schön, sowas zu erleben, aber ja, die Pfannkuchen ist nicht gut. Die schmeckt nicht gut.
Schmeckt nicht gut? Nein. Warum nicht? Was? Also keine ich habe gelesen, dass so Aprikosenmarmelade ist da irgendwie dabei, was ich auch irgendwie kurios finde, weil also, das ist natürlich persönliches Befinden, aber für mich gehört da eine gute Schokocreme auf dem Pfannkuchen oder Zucker
oder sowas.
Ja, genau.
Ja. Ja. Deshalb auch diese...
Die Marmelade also weglassen besser?
Ja.
Aber es geht nicht, ne? Weil die sind, glaube ich, aufgerollt.
Ja, okay. Kann nicht da machen.
Gut, also vielleicht sollte die dänische Regierung mal überlegen, da eine andere Tradition irgendwie einzuführen.
Ja, glaube ich.
Um Niklas Kekkelücke abzuholen. Nun sind die Feierlichkeiten vorbei. Der Alltag hat euch ja wieder, wir haben schon über den Dämpfer in Gummersbach gesprochen. Ganz ehrlich, es darf ja keine Ausrede sein. Aber hatte die schwache Leistung nicht doch auch ein bisschen was dann mit der EM zu tun? Also nach einem solchen Turnier kann es ja durchaus auch mal sein, dass man mental dann doch nicht bereit ist, um da diese Widerstände zu überwinden. Du kannst das ehrlich zugeben, wenn das so ist. Ich drehe dir da kein Stück draus.
Ja, also keine Ahnung. Also ich hoffe, dass das war das Grund, weil dann sind wir hoffentlich weiter jetzt. Aber sie hatten ja auch ein paar Spiele da dabei, war so.
Aber es ist vielleicht ein bisschen einfacher, ne? Heimspiel, es geht häufig um Heimvorteil im Handball und ich sag mal, wenn es nicht so richtig gut läuft, dann wirst du nochmal durch die Halle elektrisiert oder irgendwie sowas. Das war jetzt nicht, bei euch nicht der Fall. Trotzdem, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es in erster Linie natürlich etwas Mentales ist, also dass man nicht so richtig in den Flow sich reinarbeiten kann, weil es mühsam ist, schwierig.
Ich glaube schon, das hat deshalb ein bisschen damit zu tun, aber und dann war es ja auch ein Spiel, wo alles schief gelaufen ist. Also alles war einfach schlecht.
Außer Kevin.
Außer Kevin, er war wirklich überragend. Ja, also so, das gibt es wirklich keine Ausrede dafür. Auch wenn, natürlich ist es schwierig, zurückzukommen von einer Meisterschaft und dann Auswärtsspiel in Gummersbach, aber wir sind ja professionelle Handballspieler, das müssen wir schaffen und das haben wir einfach nicht geschafft.
Dann hoffen wir, dass ihr am Sonntag die Kurve bekommt. Die Zuhörer werden wissen, wie es ausgegangen ist, wenn sie uns hier heute hören, weil die Folge erst am Dienstag erscheint. Es geht dann am Dienstagabend ja schon weiter mit einem sehr interessanten Spiel in der European League gegen den THW Kiel. Auch da wäre es gut, wenn man mental bereit ist. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wir halten fest, Niklas Kirkelöke ist früh in seinem Leben aus der Komfortzone herausgetreten, hat ganz viel mitgenommen aus Deutschland. Allerdings muss er nicht emotionalisiert werden. Und sich trotzdem immer noch mal daran erinnern, dass, wenn man ein Tor wirft, man sich auch freuen kann und das den Menschen zeigen sollte, damit man nicht teilnahmslos wirkt. Niklas, ich bedanke mich recht herzlich für ein sehr offenes Gespräch, wie ich finde. Wir haben viel über dich erfahren und wünschen natürlich, dass hier für dich die Zeit bis zum Ende deiner Vertragslaufzeit weiter positiv verläuft, ihr maximal erfolgreich seid und du auch dann in Dänemark dein Glück findest. Danke, Niklas, fürs Vorbeikommen. Allen anderen danke ich fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Lest uns auf saz.de oder die Tageszeitung. Schaut bei Instagram Studio Hölle Nord den Kanal euch gerne an. Bis bald. Wir bleiben dran. Ihr hoffentlich auch. Ciao, ciao.